Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unserer Podcast-Reihe Industrial Security Talk. Diesmal geht es um Software-Lizenzierung, also um ein Thema, das harmlos klingt, bis man merkt, hier entscheidet sich, wer welche Funktion nutzen darf, wie Know-how geschützt wird und ob digitale Geschäftsmodelle überhaupt sicher funktionieren. Redakteurin Inge Hübner spricht mit Stefan Bamberg von Vibu Systems über Security by Design, den Cyber Resilience Act, Feature on Demand, KI als Beschleuniger für gute und weniger gute Ideen und über Kryptographie als nüchterne Antwort auf sehr reale Risiken. Und die gute Nachricht? Das eher trockene Thema wird dank Praxisbeispielen, leicht ironischen Untertönen und dem bekannten Worst-Case-Szenario mit viel Leben gefüllt. Ich wünsche Ihnen viel Spaß.
Ja, Herr Bamberg, erstmal ganz, ganz herzlichen Dank, dass Sie heute mein Gesprächspartner sind. Bevor wir jetzt aber tief einsteigen in die Materie, wäre es super, wenn Sie sich ganz kurz selbst vorstellen würden. Wenn Sie einfach so ein bisschen was mal über sich, Ihre Person und über den Schaffenskreis bei Vibu Systems erzählen würden. Das wäre super nett.
Ja, sehr gerne. Vielen Dank, Frau Hübner, dass ich Teil Ihres Podcasts sein darf. Ich bin Stefan Bamberg und fangen wir am besten mal mit meiner Ausbildung an. Ich habe nämlich Informatik studiert an der Universität Karlsruhe, was mir eine ganz gute Grundlage gibt für diese technischen Themen, um die es jetzt auch gleich geben wird. Ich bin dann nach meinem Studium in die Telekommunikation gegangen, habe dort als Produktmanager gearbeitet, aber auch schon im Vertrieb und bin dann seit fast 15 Jahren jetzt bei Vibu Systems. Auch dort habe ich als Key Account Manager angefangen, habe mit großen Unternehmen Projekte gestemmt in dem Bereich Security und auch Lizenzierung. Und seit einigen Jahren leite ich jetzt den Bereich Sales und Key Account Management bei Vibu Systems.
Das ist spannend, okay. Das heißt, Sie haben ja auch eine lange Historie dann im Bereich Security quasi schon hinter sich. Die haben bestimmt auch schon so einiges erlebt. Und in unserem Podcast ist es ja immer so, dass wir mit so einem Worst-Case-Szenario starten. Da bin ich jetzt aber gespannt, ob Sie irgendwas haben, wo Sie selbst auch mal gesagt haben, boah, hätte ich nicht geglaubt, dass es sowas gibt und das ist schon sehr nachhaltig, beeindruckt mich schon sehr deutlich. Gibt es sowas?
Ja, natürlich. Also in 15 Jahren sammelt sich da viel an. Ich kann mich an eine Sache noch ganz gut erinnern. Da kam ein Anruf von einem Maschinenbauer, der mit etwas zitternder Stimme gesagt hat, wir haben jetzt ein Projekt, wir haben eine Maschine, die wir auszuliefern haben und wir haben Software, die wir auszuliefern haben. Die Maschine ist bereits in Richtung Asien unterwegs. Die Software ist gestern fertig geworden. In 2 Wochen soll die Software in Betrieb genommen werden. Und jetzt ist uns irgendwie aufgefallen, dass wir sie weder geschützt noch lizenziert haben. Das heißt, wir müssen fürchten, dass unser Know-how einfach verloren geht und wir müssen natürlich fürchten, dass die Software sich einfach von alleine überall vermehrt und das wollen wir nicht, aber wir haben leider nur noch 2 Wochen Zeit, was können wir tun? Das fand ich dann immer spannend, weil normalerweise, da kommen wir ja auch später im Gespräch noch drauf, ist es ja eher so, dass ich am Anfang des Projektes mir auch darüber Gedanken mache, wie ich meine Software monetarisiere und wie ich sie auch schütze. Das war dort nicht der Fall, aber wir konnten Ihnen so weit helfen, dass Sie innerhalb von 2 Wochen das Ganze so auf die Beine gestellt haben, dass Sie jetzt nicht mehr fürchten müssen, dass Ihr Know-how abgezogen wird und dass Sie es auch lizenzieren können, zumindest in einer einfachen Form. Aber 2 Wochen ist dann schon das Sportlichste, was ich bisher erlebt habe und daran kann ich mich noch gut erinnern, ja.
Das glaube ich. Das klingt wirklich spannend. Jetzt vielleicht auch nochmal so zur Einordnung am Anfang. Also Sie beschäftigen sich ja so schwerpunktmäßig mit dem Thema Lizenzierung, wenn ich es richtig verstanden habe. Sie haben auch so, schreiben Sie auf Ihrer Website, dass Sie so Technologieführer auf dem globalen Markt für Softwarelizenzierung sind. Vielleicht können Sie mal so eine Einordnung geben, wie jetzt also konkret Security und das Thema Softwarelizenzierung im industriellen Umfeld so zusammenspielen.
Ja, tatsächlich ist die Lizenzierung gar nicht mal unser alleiniger Schwerpunkt, sondern es ist tatsächlich so, dass in der Praxis Security und Softwarelizenzierung heute noch kaum mehr getrennt betrachtet werden können und auch werden. Also die Lizenzierung regelt ja die wirtschaftliche Nutzung von Software und ist eigentlich ein wichtiger Bestandteil der gesamten Systemarchitektur. Überall, wo Software Funktionen, Maschinenverhalten oder den Zugriff auf sensible Daten steuert, muss klar und technisch durchgesetzt werden, wer was wann eigentlich tun darf. Das ist auch eine Anforderung, die jetzt im europäischen Umfeld durch den Cyber Resilience Act auf viele Unternehmen zukommt. Viele haben sich da schon seit längerem damit auseinandergesetzt. Einige tun das jetzt und ganz andere, auch das ist in meiner Erfahrung der Fall, kommen jetzt erst drauf, dass so etwas nächstes Jahr dann tatsächlich umgesetzt werden muss.
Und haben die noch eine Chance, jetzt danach zu liefern, oder ist es schon sehr knapp?
Es ist schon sehr knapp, aber ich bin ja aber ein positiv denkender Mensch. Die Chancen sind schon noch da. Es hängt natürlich davon ab, wie viele Produkte habe ich eigentlich im Markt. Ja, welche Relevanz hat der CA auf das, was ich da tue? Aber es ist jetzt schon an der Zeit. Also wer heute zuhört, der sollte spätestens in einer Stunde damit anfangen, meiner Meinung
nach. Also sich sozusagen in einer Stunde bei Ihnen melden.
Ja, wir können natürlich nur in einem begrenzten Rahmen helfen. Der Cyber Resilience Act geht deutlich über das alles hinaus. Wir kommen ja auch noch drauf, dass es ein Design-Element werden wird in der Softwareentwicklung. Man kann die Security nicht einfach hinten draufsetzen, sondern man muss sie eigentlich von Anfang an schon leben. Und der Cyber Resilience Act sagt ja auch, dass das bitte schon im Software-Design-Prozess zu passieren hat. Und das ist halt etwas, was man bei neuen Produkten definitiv jetzt berücksichtigen muss. Und da kommt man nicht dran vorbei.
Das ist dieser Punkt Security by Design, oder? Den Sie jetzt ansprechen, oder?
Ganz genau. Also es geht wirklich darum, dass ich nicht ein Produkt fertig entwickle und ich sage, also und hinten drauf mache ich jetzt noch ein bisschen Security. Das wird nachhaltig nicht funktionieren, sondern Sie müssen die ganzen Security-Mechanismen, die da eingebaut werden sollen, und die muss man in das Software Design schon mit reinmachen. Hinten drauf ist immer schlecht, weil die Möglichkeiten sind dann immer enger. Wenn ich es im Design habe, dann kann ich vorneweg schon die Security mit einplanen. Und es ist ja auch der Entwicklungsprozess, der in die Security mit eingebunden werden muss, nicht nur das eigentliche Softwareprodukt selbst.
Wir sind hier schon so ein bisschen mittendrin, was mich auch nochmal ganz am Anfang interessieren würde, weil vielleicht kennt auch nicht jeder Vibu Systems so genau, dass Sie auch da vielleicht nochmal so zwei Sätze jetzt konkret sagen, also zum Beispiel zu Ihren Produkten auch, was konkret bieten Sie an, um jetzt zum Beispiel den Kunden zu unterstützen im Bereich der Softwarelizenzierung oder wie auch immer, also auch darüber hinaus, wenn Sie da mal nochmal ganz kurz so ein bisschen so einen Abriss geben würden.
Ja, also wir sind schon sehr lange damit beschäftigt. Ich arbeite erst seit 15 Jahren im Unternehmen. Das Unternehmen selber ist schon seit über 37 Jahren in dem Geschäft. Die Herren Vincent-Ritter Buchheit haben es damals gegründet mit der Zielsetzung, dass es einfach eine digitale Autonomie geben muss eines Softwareherstellers. Und die kann er nur sicherstellen, wenn er seine Produkte eben auch softwaretechnisch schützt. Das heißt, wir haben Produkte für die Verschlüsselung, für die Obfuskation von Softwareprodukten. Wir haben aber auch gleichzeitig Produkte, die sich mit der Management von Lizenzierung, Monetarisierung auseinandersetzen. Ich kann Lizenzmodelle erstellen, ich kann sie in meine Programme integrieren, ich kann die Lizenzen aber auch später an Kunden ausliefern. Und dieses vollumfängliche Teil zeigt halt auch, dass wir es doch gerade eben gesagt haben, man kann eigentlich Lizenzierung nicht wirklich trennen von dem Bereich des Software-Schutzes oder der Bereich des Schutzes von Informationen schlechthin.
Ich hatte auch auf der Embedded World war ich bei Ihnen am Stand und da habe ich auch gesehen, Sie gehen ja jetzt auch bis in den Embedded-Bereich rein. Das heißt also auch diese Geräte werden ja sozusagen von Ihnen mit abgedeckt. Vielleicht können Sie das auch nochmal so ein bisschen einordnen. Also auch vielleicht nochmal so ein bisschen die Bedrohungslage generell so nochmal ein bisschen schildern. Also wir haben ja ganz viele Arten von Software auf den unterschiedlichen, was weiß ich, auf Automatisierungssystemen laufen. Dann haben wir eben auch ganz viele vernetzte Geräte. Also wenn Sie einfach da nochmal so ein bisschen ein Feeling schaffen würden für die Bedrohungssituation, also im Fertigungsumfeld zum Beispiel.
Ja, wir haben uns ja schon sehr, sehr lange mit dem Bereich Schutz und Lizenzierung von Embedded-Systemen auseinandergesetzt. Kam aus der Historie heraus, dass wir viele große Kunden aus der Automatisierungsindustrie hatten, die jetzt erstmal Software und ihre Produkte dort auf den PCs geschützt haben, die beispielsweise die Engineering-Software dargestellt haben zur Programmierung der Embedded-Geräte. Von dort aber immer mehr auch die Nachfrage gab, kann ich denn diesen Schutz und diese Lizenzierung, die ich im PC-Bereich habe, kann ich die nicht einfach auch im Embedded-Bereich anwenden. Und dann haben wir uns so langsam mit unseren Produkten in die Richtung der Embedded-Systeme bewegt. Was heißt, wir haben Rücksicht genommen auf schwächere Performance der entsprechenden Geräte, auf weniger Speicherplatz, auf teilweise auch andere Betriebssysteme, die unterstützt werden müssen. Und insofern haben wir uns schon sehr, sehr frühzeitig in diesen Bereich bewegt. Vielleicht sogar ein kleines bisschen zu früh, weil früher war das einfach nur nicht das Thema. Vor 10, 12 Jahren Jahren haben wir uns in diesem Bereich bewegt. Und dort war das Bewusstsein für den Schutz und für die Lizenzierung noch nicht so hoch. Also wenn ich da mit Kunden gesprochen habe, ja, unser Gerät ist ja nach außen abgeschottet, da kann ja gar niemand dran. Oder ich kann ja nicht auch noch Geld verlangen für Software.
Ja gut, den Aspekt gab es nicht ganz lang. Also ich war ganz lang. Ja.
Das ist wirklich, das ist auch heute noch manchmal so, aber das ist jetzt wirklich die Minderheit, die das sagt. Heute ist für viele Produktmanager oder aber auch für die Geschäftsführungen von auch solchen Maschinenbauern der klare Digitalisierungspfad erkennbar. Das heißt, man möchte nicht nur mit der Hardware Geld verdienen, man möchte natürlich auch mit der Software Geld verdienen. Vielleicht gebe ich die Basisversion einer Software zu einem Gerät mit dazu. Das ist okay. Aber ich möchte dann wichtige Funktionen, die der Kunde später noch gebrauchen kann, gerne auch im After-Sales-Bereich noch verkaufen. Und deswegen ist der, ich sag mal so, die Grundlage ist da, damit heute Software auch im Automatisierungsbereich, im industriellen Bereich wirklich lizenziert werden kann. Also das sieht man auch daran, an den vielen Referenzen, die wir da auch haben, dass da der Markt da ist, dass das die von den Kunden, ich sag mal vorsichtig, akzeptiert wird, dass auch für Software bezahlt werden muss. Und deswegen ist das ein Trend. Ich höre das heute nur noch sehr selten, dass man sagt, ich kann da noch nicht Geld für verlangen. Und das Schlimme war, das war früher der Vertrieb, der das gesagt hat. Ne?
Okay. Ja, was ist ja schön, dass sich das jetzt geändert hat. Genau, es werden ja immer mehr Funktionen in Software abgedeckt. Das heißt, die Software hat ja heute auch echt eine ganz andere Bedeutung als noch vor 10 Jahren. Also
Sie können tatsächlich mit Software natürlich auch heutzutage eine höhere Marge erzielen. Weil also bei der Hardware wird es halt immer enger.
Der
Preisdruck auch von außen ist enorm. Aber die Digitalisierung schreitet insofern voran, dass sie halt Funktionen einer Maschine im Prinzip auch über Software abbilden. Ja, das heißt ja so schön Software-Driven Functionality. Ja, das ist ja schon bei den Autos so. Ja, Software-Driven Vehicles. Das heißt, wir werden halt nachher ein Auto fahren und da kann ich mir dann halt über die Konsole kann ich mir festlegen, was das Auto denn können soll. Unter der Haube kann es alles, aber ich muss bezahlen für die einzelnen Teile, die dort dann verfügbar sind.
Also bei uns ist das große Schlagwort ja momentan diese Software-Defined Automation oder Software-Defined Manufacturing.
Ja, genau.
Genau, das ist das Gleiche, genau. Sie hatten eben auch schon mal angesprochen, dass Sie auch so einige Praxisbeispiele vielleicht haben. Vielleicht können Sie auch mal noch so ein oder zwei Beispiele aus der Praxis nennen, die auch zeigen, wie Ihre Produkte zum Beispiel vor Bedrohungssituationen geschützt haben oder auch weiterhin schützen, logischerweise.
Ja, es kommen mir zwei gleich in den Sinn. Ein großer Kunde aus den USA, der in dem Bereich Machine Vision arbeitet und der große Probleme hatte, weil er schon relativ frühzeitig auf diesen Industriekameras KI-Funktionen verankert hatte, sodass schon auf der Kamera vorab Informationen aggregiert worden sind und das in großartiger Art und Weise, was natürlich deren Wettbewerb auf den Plan gerufen hat. Das heißt, wenn die neue Software release und auch in der Hardware rausgegeben hatten, dann hatten sie gerade mal 3 bis 4 Wochen Zeit, bevor sie gehackt worden sind und dann wieder sozusagen ihren Vorsprung verloren hatten. Und das ist in der Industrie nicht besonders viel. Deswegen hatten die natürlich auch sehr intensiv nach Lösungen gesucht, mit deren Hilfe man also den Verlust von dem Know-how verhindern konnte. Und dann sind sie mit uns in Kontakt getreten und wir haben ihnen dann die Möglichkeit gezeigt, dass man tatsächlich auch über sogenanntes Code-Moving Teile der Applikation eben auch zum Beispiel auf einem gesicherten Dongle ausführen kann und damit das Hacken extrem erschwert bis hin zu unmöglich gemacht wird. Und das hat ihnen tatsächlich dann einen zusätzlichen Kick gegeben, dass sie ihre Software bis zum heutigen Tage auf der Kamera nicht mehr verloren haben und deswegen halt dann auch weiterhin am Markt mit den schnellsten und besten Kameras agieren können. Zweiter Fall, der mir noch einfällt, kommt ebenfalls aus diesem Bereich Schutz von Know-how. Hier aber ein bisschen anders. Der Hersteller von Abfüllanlagen, großer Bekannter, der hat das Problem gehabt, dass wenn er eine solche Abfüllanlage ausgeliefert hatte und Abfüllanlage auch im Sinne einer Essensabfüllanlage, dass der die Anlagen aufgestellt hatte, er hatte sie parametrisiert und laufen lassen und der User dieser Anlagen kam dann aber auf die glorreiche Idee, ob man den Output einer solchen Anlage nicht ein bisschen noch erhöhen könnte, ja, wo zum Beispiel 200 Essen aus der Anlage rauskommen und die werden da wirklich gekocht und verpackt und ausgegeben, dass man da nicht vielleicht 250 machen könnte. Ist eigentlich eine Parametereinstellung, aber das heißt dann, dass das Essen nicht mehr lange genug gekocht wird in der Anlage und es kam dann natürlich zu Qualitätsverlusten, was denen einerseits Haftungsprobleme gebracht hatte und natürlich ihre Marke auch beschädigt hatte. Und jetzt haben sie das dann so umgebaut, dass eben nur noch zertifizierte Servicetechniker in der Lage sind, mit einem entsprechenden Dongle von uns eben eine solche Anlage dann zu parametrisieren und die Parameter zu ändern. Und wer das nicht hat und nicht, der kann eben auch keine Parameter ändern und das hatte denen an der Stelle sehr geholfen. Aus dem Bereich der Lizenzierung wiederum haben wir einen Hersteller von kleinen Sensoren, der sich überlegt hatte, wie kann ich denn meine Angebotsvielfalt von den Sensoren etwas reduzieren, ohne aber die Funktionalitäten zu reduzieren. Ich habe so kleine Sensoren, ich habe mittlere Sensoren, ich habe große Sensoren und ich nehme einfach die mittleren Sensoren und limitiere die mit Lizenzen, sodass sie nur noch das können, was vorher ein kleiner Sensor konnte.
Okay.
Ja, und es gibt da tatsächlich ein Businessmodell dahinter, weil ich kann eben jetzt die kleinen aus der Produktion rausnehmen. Ich kann die mittleren einfach verkaufen mit eingeschränkter Funktionalität und habe auch noch die Chance, im After-Sales zu sagen, lieber Kunde, wenn du jetzt gerne weitere Funktionalitäten haben möchtest, dann schalte dir bitte einfach frei. Und dieses Modell findet sich auch in der Industrie immer öfter. Ich glaube, BMW hat es auch mal versucht mit Sitzheizungen in den USA, dass sie die bloß lizenzieren können für einen bestimmten Zeitraum. Aber da muss sie ja trotzdem sein. Verbaut ist sie dann auch in allen entsprechenden Autos. Oder aber auch ein Hersteller von Zahnarztstühlen, der bei uns Kunde ist. Auch der hat einfach den Zahnarztstuhl mit allem ausgerüstet, hardware-technisch, was geht. Und ausgeliefert werden sie aber nur in einem bestimmten Umfang. Und ein Zahnarzt kann dann eben sagen, na, ich möchte jetzt aber trotzdem noch Modul A, Modul B oder C jetzt nachträglich kaufen, sodass man auch hier einen After-Sales Bereich hat, mit dem man halt arbeiten kann. Es wird nicht alles direkt am Anfang verkauft. Der Kunde kann dann vielleicht im Laufe der Nutzung des Produktes erkennen, okay, das oder das hier, das könnte ich tatsächlich noch gebrauchen.
Ich hätte schon so in diese Kategorie Feature on Demand. Ist das schon so, wie man das einordnen könnte?
Genau. Feature on Demand ist auf jeden Fall das Schlagwort an dieser Stelle. Ich kaufe mir als User ein Feature genau dann, wenn ich es tatsächlich brauche, im ureigensten Sinne des Wortes. Und ich fühle so, als ob ich die Freiheit eben habe, mir das eben nur dann zu kaufen, wenn ich es auch wirklich brauche.
Und welche Auswirkungen? Also es gibt ja auch das zweite Modell noch, dieses Pay-per-Use. Also das sind ja auch so solche Modelle, die immer stärker umgesetzt werden. Welche Bedeutung hat das jetzt zum Beispiel auch, kommt jemand zu Ihnen und sagt, so, das ist meine Ursprungsapplikation, dafür möchte ich gerne eine Lösung von dir haben und der kommt aber hinterher und schaltet noch andere Funktionen dann dazu. Wie funktioniert denn das? Also auch gerade unter diesem Aspekt der Security. Also gibt es da irgendwelche Probleme, die dann entstehen oder müssen Sie dann nochmal hin oder wie funktioniert das gesamte Modell?
Nö, das ist einfach ein definiertes Lizenzmodell, das der Kunde eben benutzen kann. Er kann halt wählen zwischen, ich habe eine Dauerlizenz, die ich meinem Kunden verkaufe, die läuft immer und funktioniert immer und ich habe eben eine Einmaleinnahme und damit ist die Sache erledigt. Das ist aus heutiger Sicht das unattraktivste aller möglichen Lizenzmodelle. Ein weiteres ist natürlich das Abo-Modell. Ja, das finden Sie überall, auch dort, wo Sie es gar nicht haben wollen, sind Sie als Kunde in ein Abo-Modell integriert. Das heißt, Sie zahlen eben für die Nutzung einer solchen Software, einer Funktion, zahlen Sie eben eine monatliche Gebühr, eine jährliche Gebühr und dürfen das Ganze so lange nutzen, wie Sie diese Gebühr bezahlen, profitieren aber auch gleichzeitig davon, dass die Software immer weiterentwickelt wird, in die neuesten Funktionen zur Verfügung gestellt werden. Auch das ist im industriellen Bereich ein Modell, das immer mehr Verwendung findet. Auch wenn wir natürlich hier berücksichtigen müssen, dass dann immer wieder Lizenzen erneuert werden müssen auf Kundenseite. Die laufen ja irgendwann ab und dann müssen sie wieder erneuert werden. Eine Herausforderung im industriellen Umfeld, wo wir ja eigentlich immer immer mehr, möchte ich fast sagen, wieder in abgeschotteten Umgebungen arbeiten. Aber dafür gibt es auch Lösungen von uns, wie man das eben entsprechend dann updaten kann. Das ist ein attraktives Modell für den Kunden und natürlich für den Hersteller, für den Kunden, weil er eine niedrigere Einstiegshürde hat bei der Softwarelizenzierung, für den Hersteller natürlich, weil er einfach einen kontinuierlichen Revenue Stream hat, solange er gute Software beim Kunden abliefert. Mhm. Aber was Sie gesagt hatten mit dem Pay-per-Use, macht mir auch so ein kleines bisschen Sorgen, das darf ich hier eigentlich gar nicht sagen, aber wir gehen immer mehr in den Bereich, dass wir wirklich Mikroaktionen abrechnen wollen und können. Mit unserer Technologie geht das. Ich persönlich sehe es ein kleines bisschen kritischer, weil wenn wir jetzt mal gucken, Mikroaktionen, was ist das denn überhaupt? Also Nutzung einer Datenbank zum Beispiel, Datenbankabfragen. Oder nehmen wir jetzt KI-Modelle. Da setzt sich ja immer mehr durch, dass man mit Agenten beispielsweise Aufgaben erfüllen lassen kann. Und diese Agenten, die benutzen Anfragen an ein KI-Modell. Und die werden über Tokens abgerechnet. Das heißt, ich kaufe mir Tokens, damit ich eine Anfrage an ein KI-Modell stellen kann. Und jetzt stellt sich natürlich die Frage, wie viele Tokens werde ich denn für eine bestimmte Aufgabe überhaupt brauchen? Und diese Intransparenz, die macht mir so ein kleines bisschen Sorgen. Jetzt nicht von der technischen Seite, das kann man, aber bei der Akzeptanz. Weil wenn ich mit einem Einkäufer rede, der fragt mich, was kostet mich das nächstes Jahr? Und wenn ich dann sage, naja, das kommt darauf an, wie viele Tokens du brauchst. Dann fragt er mich ja, wie viel brauche ich denn? Sag ich, weiß ich nicht. Und diese Intransparenz, die macht es dann schwieriger im Verkauf, beziehungsweise die großen Hersteller, ChatGPT-User, die freuen sich natürlich, weil sie wissen am Ende des Tages, am Ende des Monats nicht mehr, wie viele Anfragen sie gestellt haben. Und wenn sie das noch einen Agenten machen lassen, der auch noch mit einem anderen Agenten spricht im Unternehmen, dann haben sie so ein bisschen die Kontrolle über die Tokens verloren. Und das finde ich ein spannendes Thema und bin auch schon sehr gespannt, wie das auf diesem Bereich gelöst wird. Es hat nichts mit unserer Technologie zu tun, weil es gerade nur so eine persönliche Einschätzung von mir, was denn da noch so kommen wird und wie wir damit umgehen müssen.
Da hätte ich nochmal eine Frage, auch zu Ihrer persönlichen Einschätzung. Also das Thema KI ist ja gerade im Security-Umfeld auch, wird ja viel diskutiert. Wie ist das denn so generell, wenn man jetzt zum Beispiel auch, was weiß ich, ob es um die Manipulation von Softwarefunktionen geht oder Reverse Engineering. Das heißt, da ist ja jeweils auch die KI eine potenzierende, würde ich jetzt mal behaupten, Gefahrenquelle, oder? Oder wie ist so Ihre Einschätzung? Also wie ist so generell so die Tendenz bei dem Thema KI?
Ja, mit KI sind sie schneller, schlauer, sage ich immer. Allerdings, man muss mit dem Schlauer natürlich immer vorsichtig sein.
Aber auch schneller böse, oder?
Genau, richtig. Böse. Absolut, genau. Ja. Sie sind auch schneller böse. Und deswegen ist natürlich die Power, die da kommt in Richtung, ich möchte ihre Software hacken, ich möchte ihre Lizenzmodelle untergraben, ist natürlich noch größer geworden als früher. Was mich aber hier ruhig stimmt, ist die Tatsache, dass wir mit Kryptographie natürlich ein Mittel in der Hand haben, mit dem auch KI nichts unternehmen kann. Also insbesondere bei uns sind ja die Lizenzen kryptografische Schlüssel, mit der die Software entsprechend verschlüsselt wird. Und wenn Sie die richtige Lizenz haben, können Sie die auch verwenden. Worauf wir aufpassen müssen, ist natürlich die Post-Quantum-Kryptographie. Das heißt, wenn diese Quantenrechner kommen, können die natürlich extrem viel schneller Angriffe auf diese Schlüssel, und die Schlüssel sind das Wichtige, nicht der Algorithmus, der dahinter steckt, Angriffe auf diesen Schlüssel fahren. Und deswegen muss man sich heute, und das tun wir auch schon, vorbereiten auf die entsprechenden Schlüssellängen, die man braucht, und vielleicht auch geänderte Algorithmen, die dann mit diesen Schlüsseln zusammenarbeiten, dass man auch nach den Quantencomputern, wenn die dann da sind und eingesetzt werden können, trotzdem noch auf die Kraft der Kryptographie vertrauen kann.
Wie ist denn da die Einschätzung von Ihren Kunden? Also ist das so, dass man sich dessen bewusst ist und dass die Leute sagen, okay, ich weiß, wie schwierig das wird, wenn Quantencomputing um die Ecke kommt? Oder ist es eher so, dass die Leute noch sagen, ach, das ist noch so weit weg, das interessiert mich noch gar nicht?
Naja, das hat so ein bisschen den Touch von einem Cyber Resilience Act. Das kommt ja erst noch. Also ich sage mal so, unsere Kunden verlassen sich darauf, dass wir bereits heute schon in die Richtung arbeiten, dass wenn die Quantencomputer kommen, dass wir Lösungen haben, die dann einsetzen können. Weil die möchten eigentlich mit Kryptographie und dem ganzen Zeug nichts zu tun haben. Die möchten unsere Lösung kaufen und damit dann friedlich schlafen können. Und genau das versuchen wir auch abzubilden. Die ganzen Experten sind sich ja im Moment noch uneinig, wann tatsächlich Quantencomputer wirklich so frei verfügbar sind, dass Hacker die einsetzen können dafür. Und wir haben deswegen jetzt schon angefangen, schon seit längerer Zeit, und arbeiten schon an den Postquantum-Produkten, die die Kunden dann einsetzen können. Aber ob das echte Bewusstsein da ist, inwieweit das alles gehen kann, weil wenn Sie mit Zertifikaten arbeiten, jetzt mal unabhängig von der Lizenzierung oder Verschlüsselung, wenn Sie mit Zertifikaten arbeiten, all das ist später betroffen, und das tun Sie zum Beispiel, wenn Sie eine Webseite aufrufen, dann steckt da ein Zertifikat dahinter. All diese Dinge sind betroffen, und ich glaube, diese Tiefe ist noch nicht so im Bewusstsein der Leute.
Wobei, also es soll ja so sein, dass eben auch Quantencomputer von gewissen Ländern gekauft werden sozusagen, also von besonders machtvollen Ländern, und dass man dann eben doch auch durchaus eine Gefahr von diesem Land ausgehend dann schon relativ schnell haben könnte. Ist das so, oder wie schätzen Sie das ein?
Also wenn die Quantencomputer da sind, ja. Also dann wird an Tag 1 werden damit gute Dinge gemacht, und es werden ab Tag 1 schlechte Dinge damit gemacht.
Wobei es gibt doch, also ich meine, gibt es ja schon Quantencomputer, aber halt eben nicht, wie Sie eben auch schon sagten, so als, als Low-Cost-Ware, die jeder von uns jetzt quasi beim Laden kaufen kann oder so, ne? Aber ansonsten ist die Technologie eigentlich ja schon vorhanden, oder nicht?
Die Technologie ist in verschiedenen Laboren schon vorhanden. Da gebe ich Ihnen recht. Deswegen gibt es auch keinen Moment zu zögern. Man muss jetzt, und das tun die Experten auch schon, eben Schlüssellängen und Algorithmen definieren, die diesen Kryptocomputern nachher standhalten. Und deswegen gibt es gar kein schneller oder langsamer. Man zieht es jetzt durch und ist dann fertig, hoffentlich fertig, bevor die ersten Quantencomputer tatsächlich eingesetzt werden können. Man kann natürlich davon ausgehen, dass die natürlich in Geheimdiensten zuerst sitzen. Aber wenn es darum geht, dass nachher Quantencomputer frei verfügbar sind, bin ich mir schon sicher, dass Google einen Dienst anbieten wird, der da heißt, möchtest du gerne den Quantencomputer mal für 2 Stunden benutzen. Also sowas erwarte ich eigentlich schon. Ja.
Okay. Ja, was mich jetzt nochmal so interessieren würde, ist natürlich so ein bisschen Blick nach vorne, so auf die nächsten 3, maximal 5 Jahre. Vielleicht können Sie da auch nochmal eine ganz kurze Einordnung geben. Was glauben Sie, was sind so die Trends, die Security und Lizenzierung neben dem Thema Quantencomputing, was wir ja eben schon hatten, so wahrscheinlich bestimmen werden?
Also es werden auf jeden Fall die ganzheitlichen Plattformansätze werden. Das heißt, wenn Kunden verschiedenste Dinge haben, wie zum Beispiel SaaS-Lösung, On-Premise-Lösung, Cloud-Lösung, die werden einfach miteinander verschmelzen. Und insbesondere will man dafür einen einzigen Lizenzmechanismus haben und Schutzmechanismus haben. Man möchte es nicht für unterschiedliche Lösungen getrennt haben. Das heißt, man sieht dann auch eine stärkere Verzahnung von IT und OT, und es wird immer mehr in Richtung softwarebasierte Geschäftsmodelle gehen. Man wird einfach Funktionen über Software abbilden. Man hat einfach eine größere Freiheit damit. Man kann das sehr, sehr einfach dann eben durchsetzen. Und deswegen ist einerseits dieser flexible Ansatz der Lizenzierung wichtig, aber auch der Schutz, der oftmals einfach erstens unterschätzt wird und zweitens nicht richtig ernst genommen wird. Weil man darf sein Know-how nicht mehr verlieren. Wenn wir sehen, wie die Welt sich entwickelt hat, dann ist es ja heute nicht mehr so, dass das IP geklaut wird, damit ein Wettbewerber halt deutlich schneller und günstiger am Markt agieren kann als Sie selber, der Sie viel Geld investiert haben da drin. Auf der anderen Seite ist natürlich die Gefahr von Manipulation Ihrer Software noch viel größer. Ja, also wie kann ich es beispielsweise als Staat schaffen, einfach mal eine halbe Industrie in Deutschland lahmzulegen, ja, weil ich eben Kenntnisse habe über Schwachstellen oder über Möglichkeiten, wie ich diese Software nicht mehr das machen lasse, was sie ursprünglich eigentlich machen wollte.
Mhm. Okay. Was jetzt noch vielleicht zum Abschluss für ich schön fände, wäre, wenn Sie jetzt vielleicht nochmal so eine Botschaft senden würden. Und wir hatten ja vorhin schon denjenigen, der in einer Stunde bei Ihnen anruft, ne? Vielleicht schon jetzt nochmal sagen, wenn er anruft, welche Botschaft würden Sie ihm mitgeben? Also wenn es jetzt speziell um so Schutz- und Lizenzierungsstrategien geht, damit er sich zukunftssicher aufstellen kann. Können Sie da noch was zu sagen?
Also grundsätzlich ist Software by Design berücksichtigen. Spezielle ausgebildete Experten mit in die Teams nehmen, die sich genau auf diese Punkte spezialisieren. Die müssen nicht Spezialisten jetzt in dem funktionalen Bereich der Software sein, aber sie müssen Spezialisten im Security-Bereich sein und auch in der Compliance. Und auf jeden Fall alles ganzheitlich betrachten, Security und Software-Schutz und Lizenzierung, und unter dem Bereich Softwareschutz fällt auch Schutz von Daten und Informationen. Ja, das ganzheitlich betrachten von Anfang an und dann ist man auf jeden Fall gerüstet für die Digitalisierung, für die erfolgreiche Digitalisierung seines Unternehmens.
Ja, das klingt ja eigentlich relativ einfach, oder?
Ist es auch.
Naja.
Und wer Zweifel hat, der möge sich mit uns in Verbindung setzen.
Ja, vielen, vielen Dank, Herr Bamberg. Das war doch super spannend. Das war auch sehr schön. Es war lustig. Hat Spaß gemacht. Vielen Dank.
Sehr gerne. Vielen Dank, dass Sie eingeladen haben.
Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich hoffe, das Hören dieses Podcasts hat Ihnen ebenso viel Spaß gemacht wie mir das Gespräch mit Herrn Bamberg. Und schön wäre natürlich auch, wenn Sie einige interessante Infos mitnehmen konnten. Ich wünsche Ihnen eine sichere und gute Zeit. Bis zum nächsten Mal.